Herzlich willkommen beim Podcast Floh im Ohr. Mein Name ist Isabel und in diesem Podcast geht es um Ängste und Sorgen. Ich habe selbst lange unter einer Angststörung gelitten und begleite nun viele Menschen auf ihren Weg in ein gelasseneres Leben. Und in der heutigen Podcast-Folge interviewe ich die liebe Melanie oder auch wie auf Insta Honigperlen-Melanie, was ich übrigens einen super schönen Namen finde. Und die Melanie ist Diplom-Mentaltrainerin und hat auch einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Und ich glaube, es geht bei dir, liebe Melanie, um Selbstliebe, innere Kindarbeit und so diese Themen. Ist das richtig?
Ja, ganz genau. Danke für die Vorstellung.
Möchtest du dich vielleicht noch ein bisschen selbst vorstellen oder noch was hinzufügen zu meiner Vorstellung?
Ja, gerne ein paar Worte. Also ja, ich bin Melanie, 38 Jahre und lebe in Wien. Und ja, seit 2,5 Jahren lebe ich meine Berufung sozusagen hauptberuflich. Und wie du schon gesagt hast, dreht sich dabei alles um das Thema Selbstliebe, Loslassen, inneres Kind. Und dazu habe ich schon einige Bücher geschrieben, schreibe gerade aktuell wieder an einem Buch. Und unter anderem gebe ich auch Kurse dazu, beziehungsweise Begleitprogramme. Ja, und ich bin mega, mega happy und glücklich, dass ich durch meine Berufung mein Leben so frei gestalten kann. Und ja, im Nachhinein macht mein langer Weg mit vielen schmerzhaften Umwegen dadurch extrem viel Sinn.
Wow, ja, also ich bin jetzt wirklich schon sehr gespannt auf deine Geschichte. Ich habe auf deiner Webseite natürlich ein bisschen mich eingelesen und somit ist mir jetzt von dem, was du sagst, schon einiges klar. Aber vielleicht vorweg einmal, das heißt, du bist seit 2 Jahren Mentaltrainerin?
Nein, schon viel, viel länger. Also meine Ausbildung zum Mentaltrainer habe ich schon vor vielen Jahren gemacht. Ich habe, glaube ich, schon so mit 21 angefangen, so Coaching-Ausbildungen zu machen und Kommunikationsmodule beziehungsweise Fachhochschule und eben auch das Diplom zum Mentaltrainer. Aber hauptberuflich mache ich es seit 2 Jahren. Davor habe ich es nebenberuflich schon ein paar Jahre gemacht und noch davor habe ich es quasi mehr für mich selbst gemacht, nicht für mich selbst in die Persönlichkeitsentwicklung hineingegangen.
Voll spannend. Das ist ja wirklich bei vielen Menschen so, dass der Weg witzigerweise zur Mentaltrainingsausbildung mal vorerst für einen selbst ist meistens und man erst später eigentlich anfängt, dann wirklich damit zu arbeiten. Das finde ich sehr interessant in dem Bereich.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich bei allen Ausbildungen und Anführungszeichen oder Kursen so. Also ich gebe ja selbst auch Kurse und da gibt es immer eine Variante, die man nur für sich selbst macht und eine Variante, wo man auch dann so einen Trainer, Selbstliebe-Trainer-Abschluss bekommt. Und genauso wie du sagst, also 80% der Menschen, die den Selbstliebe-Trainer machen, machen das trotzdem für sich selbst, wissen eigentlich noch gar nicht so genau, was sie damit machen. Und machen das so aus einer inneren Vorahnung oder aus der Intuition heraus. Vielleicht kann ich es ja irgendwie mal beruflich auch brauchen oder vielleicht auch schon aus dem aufflammenden Wunsch. Und ganz ähnlich war der Weg eben auch bei mir, wobei ich ja nicht damit gerechnet hätte, dass ich es jemals brauche, weil ich erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich immer gesagt habe, ich werde niemals selbstständig sein.
Ehrlich?
So? Ja. Ja, ich bin in einer selbstständigen Familie aufgewachsen. Meine Eltern hatten einen Gastronomiebetrieb und das habe ich ihnen gesehen, dass man da Tag und Nacht arbeitet und davon nicht unbedingt mehr reich wird als jemand, der wo angestellt ist. Und ich wollte für mich einfach den bequemeren Weg wählen. Außerdem habe ich auch einen Partner, der selbstständig ist. Und ich habe immer die negativen Seiten des selbstständigen Seins gesehen, was jetzt absolut nicht mehr der Fall ist, weil ich ja jetzt durch meine Selbstständigkeit so viel Sinnerfüllung zurückbekomme, dass ich die Arbeit nicht mehr in Stunden rechne.
Das finde ich voll schön. Also das heißt, da war auch eigentlich Glaubenssatzarbeit dann dabei, die von selbst passiert ist durchs Leben, oder? Und sie deine Glaubenssätze da wirklich verändert haben auch.
Absolut, absolut. Also ich hatte wie viele Menschen relativ viele Glaubenssätze und ein Glaubenssatz war tatsächlich bezogen auf dieses Fülle-Mangel-Thema. Also ich hatte tatsächlich sehr lange so ein Mangelbewusstsein, ja. immer nur so viel in meinem Leben zu haben an Geld, an Liebe, an Erfolg, dass es sich gerade ausgeht. Und das konnte ich ganz durchbrechen, ohne dass ich jetzt irgendwie aktiv an meinem Money-Mindset gearbeitet habe, sondern ich konnte es vielmehr dadurch durchbrechen, dass ich an meinem Selbstwert gearbeitet habe. Also ich bin der Meinung, dass unser Selbstwert verdammt viel auch mit unserem Kontostand langfristig zu tun hat, um das mal so ganz, ganz klar auszudrücken. Und auch mit der anderen Fülle in unserem Leben, also was wir uns an Fülle erlauben und zulassen können. Und bei mir ging quasi meine Fülle in meinem Leben damit einher. Also umso stärker mein Selbstwertgefühl wurde, desto mehr Fülle habe ich in mein Leben gezogen, sozusagen.
Das finde ich eine total spannende und schöne Verknüpfung, die mir persönlich so noch nicht ganz bewusst war. Also jetzt, wo du das sagst, ist es klar. Aber den Gedanken habe ich noch nie so weit zu Ende gedacht. Und finde ich voll schön, dass man eigentlich für dieses ganze Füllebewusstsein manifestieren nicht unbedingt oder nicht wirklich den Zauberspruch braucht, sondern die innerliche Ganzheit dafür sehr viel ja, hilft, eigentlich dorthin zu kommen. Also dass es auch automatisch im Außen sich natürlich ändert, wenn das im Innen wenn man da satt ist und voll und gut aufgestellt ist.
Ja, absolut. Ja. Es ist ja das Selbstwertgefühl sagt ja aus, wie viel bin ich wert? Wie viel bin ich wert? Wie viel Fülle darf ich in meinem Leben haben? Und ich bin ja der Meinung, dass unsere innere Einstellung, unser innerer Glaube, unsere Überzeugungen, die steuern einfach langfristig unser Handeln, unser Tun, unsere Ausstrahlung. Und wenn ich mich innerlich beschränke auf, es geht sich gerade immer so aus, viel mehr steht mir nicht zu, viel mehr bin ich nicht wert, dann bin ich der Überzeugung, dass ich genau das langfristig im Außen präsentiert bekomme. Und das war bei mir der Fall. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt gar nicht über das Thema Money Mindset, das ja auch gerade sehr beliebt ist, dazu gekommen, sondern eigentlich eher unbewusst durch die Arbeit an meinem Selbstwert und an meiner Selbstliebe.
Und in deinem Fall, das ist ja sogar dann noch relativ gut, dass der innere Glaubenssatz geheißen hat, so viel ich brauche, so ungefähr, dass es gerade ausgeht. Ich denke, es gibt ja viele Menschen, wo das gar nicht so weit geht, dass man auskommt, dass man in einer Fülle ist, die überhaupt ausreicht.
Absolut.
Und umso mehr kann das motivieren, wirklich diesen Heilungsweg zu starten, die Innenschau zu starten.
Ja.
Und voll spannend, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. In meinem Podcast geht es ja um Ängste und Sorgen, Melanie. Und mich würde interessieren, nachdem du ja sehr wilde Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast, vielleicht willst du mal kurz davon erzählen, wie es dir ergangen ist, was da genau passiert ist und die Verbindung, welche Ängste da entstanden sind damals.
Ja, also meine Geschichte beginnt natürlich sehr, sehr früh, aber ich versuche mal das Ganze abzukürzen. Ich habe immer Jobs gehabt, die mir sehr, sehr viel Freude gemacht haben. Ich bin vor circa 12, 13 Jahren der Liebe eines neuen Jobs wegen, also der Liebe zum Job, nach Wien gekommen und habe dann eine Zeit lang hier mein Traumleben geführt. Das heißt, ich hatte einen wunderbaren Beruf. Ich war Kommunikationstrainerin einer Bank, habe dann auch noch meinen Partner gefunden und irgendwie war mein Leben ja wunderschön, so ein richtiges aktives Leben mitten in den 20ern, schwer verliebt, also alles war toll. Und was ich dabei übersehen habe, war meine Aktivität. Ich würde sagen, ich war überaktiv. Ich wollte nichts verpassen. Ich habe mir selbst versucht, Sprachen beizubringen und ich habe 5-6 Mal die Woche Sport gemacht. Ich war am Anfang neu in der Stadt. Ich habe ganz viele Freundschaften aufgebaut, Kurse gemacht, um Menschen kennenzulernen. Ich habe 50, 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Ich habe immer nebenbei Ausbildungen abends gemacht. Hier eine Coaching-Ausbildung, da eine Mentaltrainer-Ausbildung und. Und mein Leben war dann irgendwann sehr, sehr voll. Und das habe ich ein bisschen übersehen. Und dann kamen so Episoden, dass ich immer wieder mal krank war. Ich war nie krank früher. Ich weiß gar nicht, wie Fieber eigentlich funktioniert. Und dann war ich plötzlich krank, ständig. Und nach diesem ständig krank sein war ich irgendwie schon am Ende, weil ich konnte ja meine ganzen Dinge nicht mehr tun. Ich habe mich da sehr reingesteigert in diese Krankheiten, bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Und irgendwann gab es dann diesen Tag, an dem ich mit Kopfschmerzen aufgewacht bin. Das klingt jetzt erstmals nicht schlimm, aber es waren extrem starke Kopfschmerzen, einseitige Kopfschmerzen. Ich hatte Sehprobleme, mir war übel. Also kurzum, es war eine Migräne. Aber ich hatte das als Kind mal, also 20 Jahre zuvor, und da wusste ich irgendwie, okay, das ist scheiße, aber es geht weg. Habe auch nochmal gegoogelt, Migräne, 4 bis 12 Stunden, danach ist es weg. Aber bei mir war es nicht weg am nächsten Tag. Und es war auch nicht nach 3 Tagen und auch nicht nach 10 Tagen und auch nicht nach 300 Tagen weg. Das heißt, ich hatte von diesem Tag an bestialische Kopfschmerzen, und zwar in einem Ausmaß von einem täglichen Migräneanfall. Das heißt, ich war von einem auf den anderen Tag für das Leben, das ich geführt habe, nicht mehr lebensfähig. Ich konnte nicht arbeiten gehen, geschweige denn konnte ich Dienstreisen machen. Ich bekam so starke Medikamente, da hätte ich auch unmöglich Auto fahren können. Ich konnte nicht mehr meine Freunde treffen, wie ich wollte. Ich konnte die normalsten Dinge, kochen, Urlaub fahren, Sport, nichts ging mehr. Und ich habe natürlich nicht bis Tag 300 gewartet, sondern nur bis Tag 5, bis ich einen Ärztemarathon begonnen habe. Ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen. Ich habe mein gesamtes Vermögen, das ich bis dorthin gespart hatte, in Privatärzte oder Wunderheiler oder sonstige Therapeuten investiert. Ich war bei 112 Ärzten. Und es gab kein Medikament, das meinen Schmerz gelindert hat, keine Therapie. Also bis hin zu Morphine. Sogar Morphine waren wirkungslos. Und ja, da saß ich dann noch immer nach einem halben Jahr ungefähr, also über 150 Tage, und hatte diesen Schmerz, der mich nicht mehr leben ließ, der mich, ja, mein Leben nicht mehr leben ließ. Und ja, da hatte ich natürlich Ängste und Sorgen. Also ich hatte dermaßen eine Ängste und Sorgen, dass ich in eine Depression dann auch gelandet bin. Ich hatte, die größte Angst war, gar nicht zu sterben, sondern die größte Angst war, dass ich mein Leben nicht leben konnte. Die größte Angst, die ich hatte, war ein ungelebtes Leben. Also dieses Leben in diesem Schmerz ertragen zu müssen. Also ganz klassisch, glaube ich, wie man das in der Depression auch hat, wo man sich denkt, der Tod ist gar nicht so schlimm, wie diesen Schmerz tagtäglich ertragen zu müssen im Vergleich. Und so weit war ich. Und ja, Sorgen hatte ich natürlich auch, tausende an Gedankenkarussellen, weil ich mich natürlich ständig mit dieser Krankheit auch beschäftigt hatte. Also das kennen vielleicht auch ganz viele, dass man sich da reinsteigert. Und genau das, was ja leider ganz verkehrt ist, habe ich am Anfang getan. Ich habe tagtäglich Dr. Google befragt und natürlich dann ganz viele schreckliche Geschichten gelesen und ja, eigentlich dadurch meine letzten Hoffnungen zerstört. Und bis Tag X, wo ich dann festgestellt habe, ich habe alles probiert und nichts hat geholfen. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich wirklich so visualisiert habe, wie ich vor so einem Abgrund stehe und mir genau das denke. Ich habe alles probiert und nichts hat geholfen. Und ich muss dazu sagen, dass ich damals schon lange Bücher rund um Persönlichkeitsentwicklung und auch Ausbildungen dazu gemacht hatte, aber über 200 Tage absolut nicht daran gedacht hätte, Mentaltraining zu betreiben. Das war so fernab. Und ja, dann habe ich mir gedacht, stimmt, das könnte ich noch probieren. Aber ich habe es mir eher so gedacht, bei meinen Schmerzen wird das nichts bringen. Aber ich habe es mir so gedacht, okay, ich schulde es mir selbst, dann probiere ich es halt aus. Und ich hatte damals schon meinen Abschluss zum Mentaltrainer und habe dann nochmal eine zweite Diplomarbeit geschrieben und der Titel hat gelautet, Schmerz, lass nach, mentale Wege zur Linderung und Heilung von chronischen Schmerzen. Und damit habe ich mir mein Mentaltrainingsprogramm erstellt. Das heißt, meine Diplomarbeit war mein Programm raus aus dem Schmerz. Und das habe ich dann tatsächlich tagtäglich durchgezogen. Das hat angefangen bei Entspannungsmethoden, Klassikern wie Bodyscan. Ich habe ganz, ganz viel Visualisierung gemacht. Ich habe mir zum Beispiel jeden Tag vorgestellt, wie ich barfuß, schmerzfrei auf meinem Lieblingsstrand in Spanien entlanglaufe, den Leuchtturm sehe, den Sand zwischen den Zehen spüre, den Wind, das Meer rauschen höre. Also diese Visualisierung habe ich tagtäglich gemacht, obwohl ich grauenvolle Schmerzen hatte, obwohl ich nicht in der Lage war zu laufen, nicht mal in der Lage zu reisen, habe ich das da täglich visualisiert und gefühlt. Und mit jedem Tag habe ich ein bisschen mehr die Hoffnung bekommen, dass das irgendwann passiert. Und um die Geschichte abzukürzen, begonnen habe ich mit Mentaltraining im Jahr 2016, also Mitte 2016. Und den ersten schmerzfreien Tag hatte ich im September 2017, also rund einen Vierteljahr später. Und es war der Tag, an dem ich dann genau an diesem Strand gelaufen bin und tatsächlich schmerzfrei war und den Leuchtturm gesehen habe. Dazwischen gab es aber ganz viele Besserungsschritte. Also das erste Resultat meines Mentaltrainings war sogar schon so nach 2 Monaten, da habe ich bemerkt, dass eben meine Freude wieder zurückkommt oder meine Kraft, Dinge trotzdem zu tun. Die Schmerzen waren noch da, aber ich habe bemerkt, dass diese Traurigkeit, dieses Extreme, diese Depression von mir abgelassen hat. Und so nach ungefähr 3-4 Monaten hatte ich die ersten schmerzfreien Stunden und so besserte sich das immer weiter und immer weiter. Und für mich war ein ganz wichtiger Erkenntnispunkt während dieses Prozesses, wie ich mit mir selbst bis dorthin umgegangen war. Ich dachte immer, ich bin ein selbstbewusster Mensch und das war ich auch, selbstbewusst. Ich war Trainerin, ich bin auf einer Bühne gestanden, das konnte ich. Aber mir ist bewusst geworden, dass Selbstbewusstsein ganz wenig mit Selbstliebe zu tun hat. Und in meinem Fall habe ich Selbstbewusstsein gelebt, aber keine Selbstliebe. Also ich war brutal zu mir selbst. Und ich habe mich auch
Trainer, also ich bin ja auch Trainerin und arbeite in vielen. Ja. Und das ist ja als Trainer dann wirklich ein Wahnsinn, weil man als Trainer so funktionieren muss oft. Und wenn man da eben nicht ganz, ganz gut auf sich schaut, oder, dann kann man sich wirklich schnell auch verlieren und ausbeuten.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall in meinem Fall passiert. Und obwohl es das Thema schon lange gab, war dann für mich plötzlich ganz klar, ich muss mich um meine Selbstliebe kümmern. Und es war das Beste, was ich jemals hätte tun können, weil so sehr ich alles in meinem Leben liebe, was heute hier ist, an meiner Beziehung, meiner Wohnung, meinem Beruf, meinen sozialen Kontakten, ist das Schönste eigentlich an meinem Leben, das mich glücklich macht, ist meine Beziehung zu mir selbst. Das ist ja auch die wichtigste Beziehung, denn ich verbringe vom ersten Tag meines Lebens bis zu meinem Tod jeden Tag mit mir. Und mir wurde dann bewusst, wie verrückt es eigentlich ist, dass man sich so viel um andere Beziehungen kümmert und so wenig um die Beziehung zu sich selbst. Und heute ist es einfach so, dass ich mit meiner Arbeit an meiner Beziehung zu mir selbst und meiner Selbstliebe erwirkt habe, dass ich jeden Tag aufwache und mir denke, warum bin ich glücklich? Warum bin ich glücklich, dass ich den heutigen Tag und dieses ganze Leben mit mir selbst verbringen kann? Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man aufwacht und man hat so ein kleines Kind im Bett, so ein Baby oder so einen Zweijährigen, und das wacht auch auf und man sieht diesen Kind in die Augen und denkt sich einfach nur, hey, wow, es ist schön, dass du da bist. Und mit so einem Gefühl kannst du auch dir selbst gegenüber aufwachen und dir dann aufstehen und in den Spiegel blicken, in deine Augen blicken und dir denken, hey, wow, so schön, dass ich mit dir mein Leben verbringen darf. Und ich denke, dass das sozusagen auch der große Stein war, der dann dabei geholfen hat, mir wirklich das Leben zu erschaffen, das gesund ist für mich und das mich glücklich macht.
Es ist sehr berührend, was du sagst. Also ich bin gerade sehr berührt von dem, Und ich finde es faszinierend, was du alles mit mentaler Stärke und Beharrlichkeit dann im Endeffekt auch geschafft hast. Also das ist schon inspirierend und motivierend für viele Menschen, denke ich, dass es wirklich auch möglich ist. Wie bist du damit umgegangen? Es wird ja auch Tage gegeben haben, wo man vielleicht einmal die Zuversicht nicht gefunden hat oder wo du die Zuversicht nicht gefunden hast. Hast du das auch zugelassen oder hast du da wirklich strikt so dein Programm durchgezogen?
Ja, also es gab am Anfang viel mehr Momente, an denen ich nicht zuversichtlich war, als Momente, an denen ich zuversichtlich war. Also ich habe es ja eigentlich nur gemacht, weil es überhaupt keine andere Hoffnung mehr gab. Und da kann man gar nicht anders als das zulassen. Für mich war es wirklich trotzdem ein bisschen eine rechnerische Sache. Also ich wusste einfach, dass umso mehr ich mich mit dem Schmerz beschäftige und mit allem drumherum, umso mehr Energie fließt in den Schmerz. Und das hatte ich ja schon 150 Tage lang gemacht. Und dadurch war einfach nur entstanden, dass es schlimmer und schlimmer wurde. Und deswegen war dann meine Taktik sehr wohl, so viel Energie wie möglich vom Schmerz abzuziehen und auch von dieser Angst, dass es nicht mehr gut wird und von den Zweifeln. So blöd es klingt, in solchen Situationen ist tatsächlich Ablenkung gut, weil wir in diesen Kreislauf sonst hineinkommen, dass wir all unsere Energie in den Schmerz, in die Google-Suche, in die Ängste, in das wird nie mehr, nie wieder gut investieren. Also es war tatsächlich am Anfang mein Programm, die Gedanken und den Fokus von dem Schmerz abzuziehen. So, allerdings muss ich, ja, allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist natürlich nicht generell der Fall. Denn am Anfang habe ich eher so Ablenkungsübungen, mentale Visualisierungsübungen, Entspannungsübungen gemacht. Aber als es mir ein bisschen besser ging, war mir auch klar, also das ist ja wirklich auch eine extreme Geschichte bei mir, ja, da war mir auch klar, dass dieser Schmerz in meinem Leben, dieser Schmerz in meinem Körper mit hoher Wahrscheinlichkeit ein alter emotionaler Schmerz ist. Und deswegen habe ich mich dann, als es mir langsam besser ging, körperlich mehr und mehr begonnen damit zu beschäftigen mit meiner Geschichte. Was ist da eigentlich passiert? Warum denke ich über mich, wie ich denke? Warum liebe ich mich eigentlich nicht? Natürlich, warum muss ich das jetzt erst lernen? Und habe dabei natürlich auch sehr viel emotionalen Schmerz kennengelernt. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch mich gefragt, wie der Schmerz meines Schmerzes, also wie, was macht der körperliche Schmerz mit mir? Und das, was der mit mir gemacht hat, emotional, das kannte ich schon. Das kannte ich schon, obwohl ich diesen körperlichen Schmerz noch nie hatte, aber dieses Gefühl, was der mit mir macht, wie er mich ausliefert, wie er, wie ich nun dastehe und mir niemand helfen kann, dieses Gefühl, mir kann nie jemand helfen, ich bin ausgeliefert, das kannte ich schon, das war alt. Mhm.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Verbindung, also du bist da echt ein riesengroßen Schritt gegangen und hast sozusagen, wenn ich das kurz nochmal wiederholen darf, zuerst, dass du dich damit beschäftigt, die einmal abzulenken, mal die Aufmerksamkeit aus dem Ganzen rauszuziehen. Also ich habe ja auch gerade einen Ratgeber bei Ängste und Panikattacken veröffentlicht und habe da auch ein Kapitel drüber gemacht sogar, dass man der Angst einmal wieder den Raum nehmen sollte und so dürfte es beim Schmerz ähnlich sein. Und später sozusagen, wo dann bei dir eine gewisse Stärke wieder zurückkommen ist, dass das möglich ist, bist du aber auch durch den Schmerz gegangen und hast auch die psychischen Verknüpfungen wahrgenommen und dir angeschaut, oder?
Ja, ja. Wow. Es ist ja ganz oft so mit einem Schmerz, also ich meine jetzt einen emotionalen Schmerz oder auch eine Angst, einem starken Gefühl, wenn es im Leben immer wieder kommt, dass der Auslöser gar nicht im Hier und Jetzt ist, sondern dass der Auslöser vielleicht schon vor 20 oder 30 oder 40 Jahren da war. Und genau, also da bin ich dann zurückgesprungen und so bin ich dann im Endeffekt auch zu dem Thema innere Kindarbeit gekommen. Hatte ich davor schon gemacht, aber nicht in der Intensität, wie ich es dann in diesem Prozess gemacht habe, wo ich mir wirklich dieses schmerzhafte Gefühl, das man eigentlich gar nicht haben will, sich anschaut und dann nochmal durchgeht, aber anders als damals, nämlich einfach mit in einer sicheren Atmosphäre. Also das ist meiner Meinung nach der Weg der Heilung des emotionalen Schmerzes. Also wenn du immer wieder im Leben dieselben Verletzungen, Kränkungen erlebst, besteht die Heilung nicht darin, das zu verdrängen, sondern sie besteht darin, dass man leider wirklich mal zurückreisen muss und diesen Schmerz fühlt. Aber natürlich immer in einer sicheren Umgebung im Sinne von, man braucht ein paar mentale Instrumente, also entweder einen Therapeuten oder mentale Instrumente, weil wenn ich innere Kindarbeit mache und dann irgendwie bei dem Kindheitsschmerz stecken bleibe, wäre schrecklich, ne? Also dann müsste ich zumindest ein paar Übungen parat haben, Notfallsübungen zum Beispiel, sich einen sicheren Ort erschaffen, wo man jederzeit hin kann. Ja, oder eben auch,
immer, dass man da eher in einem Rahmen, wo man gehalten wird oder wo man aufgefangen ist, wo man Hilfe hat, wenn einmal was eben wirklich aufreißt, dass man das in einem Rahmen macht, wo man sicher ist. Das empfehle ich auch. Das ist wirklich wichtig und finde ich auch voll schön, dass du das auch so erwähnst, weil, wie du sagst, manchmal stößt man da eine Türe auf und weiß nicht, was dahinter ist.
Ja.
Wow. Also ich finde deine Geschichte wirklich eben berührend. Ein besseres Wort fällt mir nicht ein und ich glaube, es ist das passendste Wort. Und gleichzeitig so inspirierend, was möglich ist durch Mentaltraining. Ich bin mir auch sicher, dass es dir vielleicht auch so wie mir so gegangen ist, dass man eigentlich dann erst Mentaltraining richtig versteht, wenn man mal eine Lebenssituation gehabt hat, wo man das in dem Maß anwenden musste, um eigentlich zu überleben in dem Sinn.
Genau, dass man auch da erst die Kraft von uns, ja, von unserer mentalen Seite wirklich kennenlernt.
Genau, ja, bei mir war das auch so. Also ich war über Krankheit das dann erfahren, was es eigentlich bedeutet. Ich habe davor die Ausbildung gemacht und habe das sicher nicht so fassen können, wie ich das jetzt kann. Und es ist ein Geschenk, wenn man das für sich erfüllt, erlebt, erlernt und nützen kann im Leben. Also das ist wirklich super toll und so wirkungsvoll, wie du sagst.
Und auch weitergeben kann.
Genau, und auch weitergeben kann. Das ist sowieso das größte Geschenk. Ich würde mich mit dir noch so gern so lange unterhalten, Melanie. Das ist echt alles so spannend, was du sagst. Und ich denke auch, dass die Zuhörer von dem Podcast gern mehr über dich erfahren würden. Ich werde einfach in den Shownotes alles zu dir einfügen. Das heißt, so kann man zu deinem Instagram-Kanal finden, auf deine Webseite, zu deinen Büchern, weil man einfach von dir so viel lernen kann und das ist wichtig, dass das verbreitet wird. ich möchte mich aber dir bedanken für diese wunderschöne Podcast-Folge. Ich glaube, es ist jetzt ein guter Moment, die Podcast-Folge sacken zu lassen, gut sein zu lassen. Das Ende war jetzt so schön. Und ich hoffe, es hat ganz, ganz viele Zuhörer dabei ermutigt, nicht aufzugeben, den Weg zu wählen, sich mit sich selbst zu beschäftigen und an sich zu arbeiten, weil am Anfang ist es natürlich auch Arbeit wirklich. Und ja, zu mir, ich habe ja gerade das Buch veröffentlicht, habe ich vorher mal kurz erwähnt, da werde ich natürlich auch in den Shownotes alles zu meinem Buch Im Frieden mit deiner Angst noch hinzufügen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die nächste Podcast-Folge wieder anhört. Danke vielmals fürs Zuhören und danke vielmals, lieber Melanie, dass du hier heute Gast warst.
Sehr gerne.